Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung.
Statt Partypublikum nur Publikum.
Corona-Krise.
Es ist für ihn unerklärlich, er habe alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Karriere-Highlights.
Was mir das halt nochmal so gelungen ist, vor allem der erste Sprung war jetzt nicht so gut, aber der zweite war dafür nochmal umso besser und das ist unglaublich, wirklich.
Es fehlt uns am nötigen Glück und es fehlt uns auch am nötigen Können.
Kurios.
Da habe ich auch keine Angst. Ich weiß, wenn man das dann auch macht, wenn man stürzt. Das ist nicht das erste Mal, dass man auf die Waffel haut. Von dem her, weil wenn man da Angst davor hat, dann kann man gleich heimgehen. Von dem her, das war mir auch bewusst, dass es beim Skispringen passieren kann.
Die nordische Ski-WM bei Ski Happens.
Hallo, hallo zu Tag 8 der nordischen Ski-WM. Da sind wir schon wieder und so langsam neigt es sich dem Ende. Karl Geiger schnappt sich schon wieder eine Medaille und gewinnt Bronze. Meinen Nerven geht es sogar heute mal erstaunlicherweise noch ganz gut. Wir wollen natürlich über den Wettbewerb von der Großschanze sprechen, die Langlaufstaffel und außerdem gibt es heute noch ein paar News von der Katar. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet aus dem wunderschönen München ist natürlich Moritz Badscheider.
Hallo, hallo.
Moritz, ich habe es gerade schon gesagt, es neigt sich so langsam dem Ende. Nur noch 2 Tage der WM stehen an. Bist du froh, dass es bald rum ist oder bist du traurig, dass du dann nicht mehr jeden Tag mit mir podcasten kannst?
Das ist natürlich, ist es eine Fangfrage?
Nein.
Ich muss sagen, ja, ich bin eher traurig, würde ich schon ehrlich zugeben. Also zum einen, das macht unfassbar Spaß hier. Es ist auch nochmal, also von unserer Seite würde ich mal ganz kurz sagen, ein ganz großes Dankeschön für die ganze Rückmeldung, die wir bekommen und das ganze Feedback. Das freut uns wirklich wahnsinnig. Und es sind natürlich schon lange Tage, die wir jetzt durchziehen, seit 2 Wochen durchgängig, ohne Break eigentlich, bis auf den Off-Day. Aber es macht so Bock und gleichzeitig irgendwie will ich es auch nicht ganz wahrhaben, dass das auch wirklich vorbeigeht, ohne dass wir mal da waren oder ohne dass vielleicht bestimmte Sachen passiert sind, die man sich vielleicht erhofft hat. Und drum eher ein bisschen traurig, würde ich sagen. Wie ist bei dir?
Ja, ich muss sagen, bei mir ist auch so ein gemischtes Gefühl. Einerseits macht es unfassbar Bock, jeden Abend hier noch eine halbe Stunde zum Podcasten, aber irgendwie die letzten Tage waren doch unfassbar stressig und doch irgendwie, man ist schon immer so ein bisschen ausgelaugt, finde ich.
Ja.
Und es ist auch super schade, dass wir nicht vor Ort sein können. Ich denke, wir machen ja trotzdem irgendwie das Beste draus. Aber bei mir ist eher so ein gemischtes Gefühl.
Okay, ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja, es macht Spaß, es ist auch viel Aufwand, das kann man vielleicht schon auch mal dazu sagen. Wir machen ja, wir zwei, alles, was rund um diesen Podcast in irgendeiner Form passiert, selber. Und es macht unglaublich viel Bock. Und du sagst, wir machen das Beste draus, das will ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber ich finde auf jeden Fall, weißt du, wer nicht das Beste aus etwas macht? Kannst du es dir denken?
Wer?
Die WM in Oberstdorf, was die Punkte, also wir sind wieder mal im Departement Meinung jetzt, um das sauber abzutrennen. Die WM in Oberstdorf, was das Thema Entertainment und Unterhaltung außenrum angeht.
Ich glaube, es geht um Peter Wackel.
Es geht um Peter Wackel. Dazu kurz mal als Hintergrund. Ganz am Anfang der Saison, als wir es von Biathlon hatten, habe ich mich schon mal über Peter Wackel aufgeregt. Und es gibt jetzt, zurück zur WM, einen WM-Song. Und wer hat den gemacht? Peter Wackel. Bevor ich in die Vollen gehe, was sagst du zu dem Song? Ganz ehrlich.
Ich weiß es nicht, ehrlich. Also ganz, ganz, ganz skurril irgendwie. Und auch wie er Oberstdorf ausspricht. Also er sagt ja nicht Oberstdorf, sondern er sagt Oberstdorf.
Ja.
Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Oberstdorfer wäre, ich glaube, ich würde das aggressiv machen.
Ja, ich muss sagen, als jemand, der aus Oberstdorf kommt und eine persönliche Abneigung gegen Schlager hegt, macht mich das wirklich ein bisschen wütend. Also wie gesagt, zum einen, ich mag Schlager nicht. Das ist zum einen natürlich Geschmackssache, zum anderen, kann vielleicht schon auch mal erzählen, ich bin selber auch Musiker und es nervt mich so ein bisschen, weil es gibt eine ganz schöne Doku, ich glaube von Steuerung F, wo sie mal versuchen, so einen Schlagerhit nachzubauen. Das ist erschreckend einfach. Solange man sich der richtigen Elemente bedient. Also ich bin kein Fan, halte da nicht so viel von. Meine ganz persönliche Meinung. Es gibt viele Menschen, die feiern das auch auf Partys und was auch immer. Auch okay, akzeptiere ich natürlich vollkommen. Aber once again, wie ich es bei der Eröffnungsfeier schon gesagt habe, ich finde es vor allem so ein bisschen lieblos. weil es ist wieder so, also ich habe den Eindruck, über diese ganzen Show-Elemente außenrum, es herrscht so ein Konsens, okay, sowas muss man machen, weil sowas gibt's halt bei solchen Großveranstaltungen, aber es wurde sich nicht viel Mühe gegeben, nicht viel kreativer Aufwand betrieben, was man da dann macht, so, und ob das was Cooles mit dem Ort zu tun hat oder ob man sich irgendwen künstlerisch Interessantes holt oder was auch immer so. Das passiert aber alles nicht. Und darum finde ich es ein bisschen schade. Ich muss sagen, es wurde mit so einem Video, oder es gibt so ein Video zu diesem Song auf Instagram, ich glaube auf dem oberstdorf.de-Account, wo sie wieder diese Drohnenschau haben. Das sieht natürlich spektakulär aus, keine Frage, aber den Song finde ich scheiße, muss ich sagen. Und wie gesagt, es nervt mich so ein bisschen, gerade weil eben, ich habe gerade schon gesagt, so, ich bin auch Musiker und ich komme daher. Ich weiß, es gibt im Allgäu auch coole MusikerInnen und auch Bands. Und um einen Kreis zu schließen, es gibt vor allem auch eine sehr, sehr coole Band aus Oberstdorf, die sehr coole Geschichten machen mit, also in Oberstdorfer Mundart, in diesem Dialekt, die auch schon Konzerte gespielt haben, also in der Region sind die ziemlich populär, wo dann mehrere tausend Leute da waren. Und wer spielt in dieser Band mit? Richtig, Thomas Müller.
Gute Überleitung hast du jetzt gemacht.
Exakt, und jetzt stell dir mal vor, du hast im OK jemanden sitzen, der auf ortskundig ist. Mhm. Und man macht sich über so Sachen wie Musikeinlage Gedanken. Und jetzt bin ich vielleicht derjenige und mach diesen, hey, für so einen Song so, wenn wir schon so einen Song brauchen, ich finde übrigens gar nicht, dass so eine Veranstaltung einen Song braucht, unbedingt. Ja. Anderes Thema. Und ich mache jetzt den Vorschlag, hey, es gibt hier eine mega coole Band aus dem Ort, Thomas Müller, der hier Weltmeister wurde als Oberstdorfer, spielt da auch noch mit. Machen wir zum Beispiel mit denen was Cooles und dann bist du der andere Part und sagst, ja, oder aber
wir fragen Peter Wackel.
Wir geben Peter Wackel 3 Stichworte und gucken, was passiert.
Ja, so ist wahrscheinlich abgelaufen.
Das ist so ein Punkt, da manchmal wäre man gerne bei so Entscheidungsmomenten dabei. Mhm. Fragt sich, wie das zustande kommt. Finde ich schade, sorry für den kurzen Rant an der Stelle, um das aber abzuschließen. Thomas Müller wird heute auch 60 Jahre alt und falls er das hier hört, möchten wir alles Liebe zum Geburtstag wünschen.
Alles Gute.
Und jetzt nächster Übergang, Coco. Wir kommen von Thomas Müller. Ah, wir bleiben noch ganz kurz bei den Kombinierern. Wir haben nämlich gestern angesprochen, beziehungsweise du hast die Frage aufgestellt, wann denn die letzte WM war, bei der die deutschen nordischen Kombinierer keine Einzelmedaille geholt haben. Und ich habe das natürlich nochmal nachgeguckt. Und es ist genau 20 Jahre her. 2001 war das letzte Mal, dass die deutschen Kombinierer keine Einzelmedaille geholt haben. Und es ist auch erst das zweite Mal nach dieser WM 2001, dass kein Deutscher eine Medaille auf der Großschanze
Das ist schon, geholt hat. Das ist schon extrem lange her eigentlich, ne? 20 Jahre?
Ja, schon krass. Also da fällt einem, und da kann man vielleicht auch noch, weil wir hatten es gestern von Andi Bauer, wir kommen gleich auch noch mal kurz zu ihm. Man weiß ja auch nie so ganz, wie lange Hermann Weinbuch noch Cheftrainer ist, aber da kann man schon auch vielleicht auch absehen, so noch mal ganz deutlich, was der geschafft hat in seiner Zeit als Bundestrainer. Also wenn man 20 Jahre zurückgehen muss, damit man eine WM findet, bei der keine Medaille nach Deutschland ging.
Ja, ich finde auch, da merkt man erstmal, wie erfolgreich die Kombinierer eigentlich die letzten Jahre waren.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch kurz zu Andi Bauer, weil es gibt einen Nachtrag, wir haben es heute ja gestern schon gesagt, wir sind ja in Austausch mit der Katha und gestern hat sie sich nicht mehr gemeldet, was gar kein Problem ist, weil sie hat es noch getan und sie hat uns wieder ein kleines Update geschickt mit ihrem WM-Fazit und etwas eben zum Rücktritt des Bundestrainers Andreas Bauer.
Neues aus der Schneeflocke.
Hallo, ja, gerade ist irgendwie so ein bisschen ein Auf und Ab der Gefühle. Klar, nach der Goldenen, das war einfach unfassbar. Ich kann es immer noch nicht glauben. Auf der Großschanze hätte ich mir mehr erhofft, gerade nach dem Training und der Quali. Aber ich wusste, dass es mega, mega zäh wird, weil die Mädels da vorne, die springen einfach die ganze Saison schon so top und da kommen gerade so viele in Frage, die halt aufs Podest springen können. Da damit zu springen, das war schwierig und ich habe einfach schlechte Sprünge gemacht. Ich will das auch nicht schönreden oder da irgendwelche Ausreden suchen. Ich war einfach zweimal verdammt spät und dann wird's halt leider nichts. Aber im Endeffekt auch egal, ob ich jetzt vierte oder sechste oder zwölfte werde, bei einer WM zählen halt die Medaillen und ich glaube, ich hätte mich mehr darüber geärgert, wenn ich wie die Kramer halt dann Vierte werde, als über den 12. Platz. Klar habe ich mich nicht gefreut, aber im Endeffekt bin ich mehr als zufrieden mit der WM. Ich hätte mir jemand vor 2 Wochen gesagt, ich hole eine Goldene, hätte ich sofort unterschrieben. Von dem her bin ich da echt zufrieden. Und ja, mit dem Andi, krass, der hat uns das halt einfach nach dem Wettkampf erzählt, dass er aufhört. Und wir haben dann erstmal alle ein bisschen geheult. Aber ich kann ihn verstehen. Für ihn ist der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Auch mit seiner Begründung, dass er daheim jetzt dann ein Riesenprojekt startet. Und natürlich ist es für uns schade. Ich meine, ich hatte nie einen anderen Cheftrainer. Ich bin mit ihm 2011 ins Team gekommen, beziehungsweise er hat mich mit reingenommen, 2011, und bin seitdem halt jedes Jahr dabei gewesen, er auch. Und ja, ich bin ihm einfach so, so sehr dankbar, weil er alles mit mir mitgemacht hat, Höhen, Tiefen, meine ganzen Medaillen. Ich habe dem so viel zu verdanken. Der hat mir immer vertraut, ist immer hinter mir gestanden. Und ja, wie gesagt, wir waren jetzt 10 Jahre zusammen ein Team und haben alles zusammen durchgemacht. Ist natürlich sehr, sehr traurig, dass er jetzt aufhört, aber er wird, glaube ich, immer ein offenes Ohr für uns haben und uns weiterhin helfen, wenn wir ihn brauchen. Ich bin mal gespannt, wer nachkommt. Derjenige wird es erstmal wahrscheinlich nicht einfach haben, in solch riesige Fußstapfen zu treten. Aber ich bin gespannt und ich bin offen für das. Aber ja, ein Andi ist halt schwierig irgendwie zu ersetzen. Und ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, wie das sein wird. Und ja, wie gesagt, ich bin dem Andi einfach so, so dankbar und habe ihm ziemlich viel zu verdanken. Egal ob privat oder sportlich, der war immer für mich da. Und ja, wir sind ganz schön zusammengewachsen die letzten Jahre. Liebe Grüße!
Also, die Kata ist, um zur WM zurückzukommen, doch sehr zufrieden mit der Goldmedaille. Es war ja auch überraschend. Und nicht nur für Season, auch für es war ja das Mixteam, auch für die Herren, die dabei waren, für Karl Geiger. Und der hat heute wieder eine Medaille gewonnen. Im Einzel macht er mit das Paket Gold, Silber, Bronze komplett und bisher bei jedem Wettkampf dieser WM eine Medaille gewonnen. Bronze heute hinter Robert Johansson und Stefan Kraft. Und damit kann man doch eigentlich sagen, Coco, was ist der erste Begriff, der dir einfällt, wenn du an den Wettkampf gerade eben denkst?
Komisch, würde ich mal sagen.
Okay, weil für mich ist es Happy End, wegen dieses Podestes.
Aber Happy End ist ja nicht ein Wort.
Ja, scheiße, stimmt. Ja, du hast recht.
Da habe ich dich.
Dann einfach nur End. Aber Ende passt auf jeden Fall im Sinne von, es ist ein Happy End in gewisser Weise. Stefan Kraft, also was eine schöne Geschichte eigentlich so. Mit seiner Corona-Infektion gekämpft, massive Rückenprobleme gehabt, immer wieder durch viel Arbeit mit den Füßen sich irgendwie rangekämpft, dass er teilnehmen kann an den Weltcups. Eine Saison zum Vergessen eigentlich und jetzt noch Weltmeister von der Großschanze.
Unfassbar, aber dasselbe habe ich mir auch heute beim Kale gedacht. Was hatte der bitte für eine unfassbar geile Saison? Er wird Skiflug-Weltmeister, wird Zweiter bei der Tournee, holt sich jetzt bei seiner Heim-WM einen kompletten Medaillensatz. Also ganz ehrlich, hätte ihm das irgendwer im Sommer gesagt, der hätte das noch nicht geglaubt und das hätte auch niemand anderes geglaubt.
Ja, also das dieselbe Story auch mit auch nach diesem Tief vor der WM noch jetzt auf den Punkt wieder. Ja. Er beweist es wieder einmal, wenn es sein muss, dann macht er es auch. Und auch das, also ein Happy End auf jeden Fall schon mal für ihn. Und auch die Silbermedaille für Robert Johansson, dem gönne ich sowieso alles. Ich bin einfach nach wie vor Riesenfan. Aber auch wenn man so sehen möchte, nach dem Ausfall von Halvor Ignaranerud trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass noch eine Medaille heute, geschweige denn eine Silbermedaille, also eins oder zwei, nach Norwegen geht und insofern vielleicht auch ein bisschen versöhnlich für die Norweger. Du hast aber gesagt komisch, und das ist natürlich auch vollkommen richtig, und damit können wir nämlich anfangen, erstmal mit komischen Bedingungen.
Es waren komplett komische Bedingungen. Also du hast ja auch ein Meme bei uns in der She Happens Insta-Story geteilt, und es hat eigentlich den Wettkampf auch so ein bisschen widergespiegelt. Man dachte sich so, boah, richtig Bock heute Skispringen anzuschauen, und man hat eigentlich nichts gesehen. Ich schalte den Fernseher ein und dachte mir, was sind das bitte für Bedingungen? Man sieht ja nicht mal den Springer am Balken sitzen.
Ja.
Und auch, es waren auch ganz komische Bedingungen unten im Auslauf. Also ich glaube, da hat's, also ich meine, man hat es ja gesehen, den einen oder anderen hat es auch hingeschmissen. Aber es waren sicher keine einfachen Bedingungen heute.
Ja, und zum Thema Auslauf können wir vielleicht noch kurz teasen. Wir werden am Sonntag, also übermorgen in unserer letzten WM-Folge, den Lenny zu Gast haben, der ja über diese zwei Wochen für den Auslauf, oder besser gesagt die Ausläufe, die Auslaus, zuständig ja. war als Teil des Tretkommandos. Und das wird sicher mal spannend, noch aus seiner Perspektive zu hören, wie man damit sowas umgeht, was das dann für ein Kampf ist, irgendwie diese Anlage bespringbar zu halten. Und die Bedingungen waren sehr wild. Auch der Schnee, das ist ja übrigens irgendwie so eine Art Flashback zur letzten WM in Oberstdorf 2005. Da gab es auch während der WM nur andersrum, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so krasse Wetterwechsel. Also da hat es erst super viel geschneit und dann hat es gedreht. Und ich habe mir aufgeschrieben ganz am Anfang, als Kalle bei der Tournee daheim gewonnen hat, hat es auch ziemlich geschneit. Das kann ja nur gut werden heute. And it did.
Ja, unfassbar. Es hat mich so gefreut für ihn. Und nach seinem ersten Sprung hätte ich es auch nicht erwartet. Er hatte ja eigentlich recht guten Wind im ersten Durchgang, war aber ein bisschen spät dran und ist dann doch nicht so weit gesprungen. Aber im zweiten, ich glaube, besser hätte er es nicht machen können.
Ja, da hat man es, also Karl ist zweiter Sprung, bleiben wir kurz bei ihm. Das war wirklich, also wirklich eine beeindruckende Leistung, weil ja. Es war, man hat es auch gesehen, wie er ein bisschen gekämpft hat, die Luft so, es war wirklich, nichts hat dafür gesprochen, aber er hat einfach, also er hat das absolute Maximum rausgeholt, ohne drüber zu gehen. Kommen wir vielleicht gleich auf Markus Eisenbichler, aber das war wirklich einfach das war der Karl-Geiger-Sprung, den man da heute sehen konnte. Und wie gesagt, vollkommen, also Hermann Weinbuch hat es auch gesagt, so, also gerade durch diesen Sprung, den ersten, da wäre mehr drin gewesen, aber durch diesen zweiten Sprung, und das würde ich so auch unterschreiben, definitiv verdient die Medaille. Das ist wirklich unabhängig der Bedingungen eine große sportliche Leistung im Bereich Skisprung heute von ihm gewesen. Und ja, kommen wir kurz zu Markus Eisenbichler, das Thema Ausreizen. Also bei Eisenbichler hatte ich auch ein kurzes Flashback zuerst an das Tourneespringen in Oberstdorf. Mhm. Wer sich erinnert, Eisenbichler eigentlich großer Favorit, schlecht, sehr weit hinten nach dem ersten Durchgang und im zweiten Durchgang dann mit der Wut im Bauch. Da saß er nämlich auch schon so wie heute nach seinem ersten Sprung, so wütend unten dran und hat sich umgezogen oder Schuhe aufgemacht. Und das heute wieder im zweiten Durchgang dann von ganz hinten noch ziemlich weit vorgesprungen. Und das, ja, ziemlich weit vorgesprungen ist er heute auch, aber er ist, also körperlich, er ist auch zu weit vorgesprungen. Markus Eisenbichler ist gestürzt. Ich denke, die meisten, die das hören, werden es gesehen haben. Und eigentlich ein guter Sprung, aber er will ihn eben zu sehr ausreizen und auch bei der Landung. Und man sieht es wirklich, er hat einfach das Gewicht viel zu weit vorne. Der Schnee, so wie du da aufkommst, es du bremst wahrscheinlich einfach auch abrupt ab und dementsprechend fällt er dann nach vorne und dazu macht ein Bauchplatscher. Und dazu, Toni Inau hat es gesagt, Gott sei Dank kriegt er die Hände und den Kopf noch hoch. Und dazu möchte ich noch kurz sagen, daran erkennt man, wie krass Reaktionen und Automatismen funktionieren bei diesen Profi-Skispringern, die das ihr Leben lang machen. Also, weil ich würde behaupten, kein Mensch, also seine Rettungsaktion, wie er sich da rauszieht, wie er wirklich in diesem Sekundenbruchteil, weil der Kopf klappt schon, der Oberkörper und Kopf klappen schon runter und er schafft es nochmal, sich hochzureißen. Ich behaupte, Menschen, die das nicht ihr Leben lang machen, bekommen sich nie im Leben in so eine Position bei einem Sturz, bei dem Speed und bei den Kräften, die auf einen einwirken, wenn man da runterkommt. Also finde ich sehr beeindruckend und hat man heute sehr schön gesehen zum Thema, weil ich vorhin auch schon mit einem Kumpel geschrieben habe, der so ein bisschen enttäuscht war auf dem Wettkampf, weil er meinte so, ja, ist natürlich schon ätzend, wenn WM-Wettkämpfe bei solchen Bedingungen dann stattfinden und nie so ganz fair sind. Unabhängig von sowas hat man an solchen Aktionen wie der von Eisenbichler, und es geht ihm ja, soweit wir jetzt wissen, gut, auch einfach, also es gibt immer wieder so Momente, da sieht man, wie krass Leistungssportler wirklich sind, oder?
Ja, voll. Das war heute auch wieder so ein Moment. Und ich finde, man
so
hat
so wie Müsa Tau bei der Alpin-WM.
Ja.
Oder? Wie er sich gerettet hat.
Ja, stimmt. Ja. Ich finde, man hat heute auch mal wieder gesehen, wie viele Emotionen da auch wieder hinterstecken. Und ich hatte kurz Angst, dass Eisai dann den Kameramann attackiert. Da hat man so eine Szene gesehen. Aber man hat einfach gesehen, dass es ihm brutal auf die Nerven gegangen ist, dass heute einfach nicht geklappt hat. Auch im ZDF-Interview auf die Frage, wie er es denn erlebt hat, hat er gesagt, ja, wie habe ich es erlebt? Auf die Schnauze bin ich geflogen. Und er wäre in einer Hammerform gewesen und ich glaube auch, dass es wirklich extrem hart für ihn ist. Aber morgen steht Teamwettbewerb an und ich denke, da wollen die Jungs auf jeden Fall nochmal um eine Medaille mitspringen.
Ja, davon gehen wir aus und dafür könnte noch interessant werden, wer den dritten Platz bekommt. Also der Kadle, Markus Eisenbichler und Pius Paschke sind gesetzt. Und dann geht es noch um Martin Hamann und Severin Freund. Und Severin Freund hat heute eigentlich die leicht besseren Leistungen gezeigt. Und das wäre auch nochmal, muss ich sagen, also fände ich eine schöne Überraschung, weil da hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, Severin Freund im Teamspringen bei der Weltmeisterschaft. Also das wäre doch was. Und an sich, sie konnten es im zweiten Durchgang dann nicht ganz so übertragen, aber wie vermutet, aber alles in allem, nach dem Sieg von Stefan Kraft heute, und übrigens Stefan Kraft, zudem nochmal kurz gesagt, es war einfach wirklich schön zu sehen, nach diesem ganzen Kampf, die Saison, wie er heute wirklich mal wieder Stefan Kraft war, im Sinne von dieses unglaubliche Fluggefühl und auch den Sprung schön hinstellen, das war wirklich beeindruckend. Und prinzipiell die Österreicher, die man jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt hätte nach der Saison jetzt für einen Teamwettbewerb, machen mir doch ein bisschen Bauchweh, muss ich sagen. Also was heißt ein bisschen Bauchweh? Aus österreichischer Sicht kann man sich da vielleicht doch noch Ambitionen machen. Oder was meinst du?
Ja, ich habe mir das heute aber auch gedacht. Ich kann echt nicht einschätzen, wer morgen Gold holt. Nachdem eben Granerud nicht dabei ist, kann man die Norweger ja eben, ich würde die Norweger so ein kleines bisschen abschreiben, muss ich sagen. Aber deswegen könnte man schon denken, dass Österreich morgen Favorit ist.
Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also zum einen, so wenn man sich's heute anschaut, die Deutschen, man muss halt ein bisschen aufpassen, Karl Geiger war halt dann doch auch heute der Einzige in den Top 15. Also danach Markus Eisenbichler auf 17, Pius Paschke auf 18, der auch wieder, zudem noch ganz kurz, eigentlich geile Sprünge gezeigt hat, aber es ist bei ihm immer dieses letzte Flugdrittel. Da hatte er beim Einsprung auch nicht die glücklichsten Bedingungen unten drin, dass es ihn nochmal trägt. Aber da, das hatten wir bei den Kombinierern noch angesprochen, da passiert es bei ihm echt oft, dass er es da nicht noch ausreizen kann, weil wir den Begriff vorhin schon hatten, und dann recht schnell doch abfällt und den absetzen muss, den Sprung. Und das tat mir heute echt wieder ein bisschen leid. Der zweite Sprung ging dann echt auch in die Hose, 114,5 Meter, nur noch nachdem er im ersten Durchgang solide auf 129,5 gesprungen ist. Aber genau, die Deutschen hinter Karl Geiger, niemand in den Top 15. Die Polen müsste man eigentlich ziemlich weit mit vorne haben, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Gerade Kamil Stoch heute, bei dem hat auch nichts funktioniert, auch der ist abgeschmiert. Auch bei Kubacki im zweiten Durchgang hat es nicht mehr funktioniert. Der Beste war der Weltmeister von der Normalschanze, Piotr Żyła. Und die Österreicher, also Stefan Kraft sowieso, Daniel Huber im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so weit, aber im ersten Durchgang einen Wahnsinnssprung gezeigt. Und ein Mann, den man doch immer wieder mal auf dem Schirm haben sollte, wo der Finzi uns mal empfohlen hat oder euch empfohlen hat, einen Sprung anzugucken von Jan Hörl in Innsbruck, wo man meint, okay, so weit kann man da gar nicht springen. Jan Hörl, einen Sprung auf 136,5 Meter sehr schön gezeigt. Also die Österreicher, auf einmal kommen sie mir doch wieder in den Kopf für die Favoritenrolle, und die Norweger, würde ich jetzt auch doch auch nicht unterschätzen. Die haben nämlich jetzt, wenn wir das anhand des Ergebnisses mal so festmachen wollen, die haben im Gegensatz zu den Deutschen alle vier Springer in die Top 15 gebracht. Trotz Granerüt-Ausfall.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich setze so ein bisschen auf die Deutschen, weil man es auch im Mix gesehen hat, wo es davor bei den Mädels auch nicht so gut lief und die dann auch im Mix-Wettbewerb wieder da waren.
Okay.
Und deswegen, meine Hoffnung ist noch da.
Okay, ja, meine natürlich auch. Und ich bin, es macht auf jeden Fall am Ende des Tages eigentlich auch nur den Wettbewerb noch mal interessanter für morgen. So viel können wir
ja viel interessanter
vielleicht festhalten. So viel zum Skispringen. Wir freuen uns sehr. Also auch noch mal so persönlich für mich als Oberstdorfer jetzt dreimal diesen Winter schon jetzt Karl Geiger in Oberstdorf jubeln sehen können, ist schon sehr, sehr wholesome einfach auch.
Ist schon nice. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Langlaufstaffel kommen, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt mit der Dorfrunde weiter. Und da war dieses Mal Moritz unterwegs.
Dorfrunde.
Dorfrunde ist heute vielleicht gar nicht der passendste Titel. Wir müssen heute nämlich raus aus dem Dorf, und zwar ganze 6 Kilometer, ins Schillachtal, an der Skiflugschanze vorbei und ein Stückchen bergauf nach Schwand. Ich spreche heute mit Claudia Tauscher-Kögel, Chefin des Alpengasthof Schwand.
Servus Moritz, ich begrüße.
Claudia beherbergt während der WM das Schweizer Langlaufteam bei sich im Hotel und dementsprechend sind auch die Sympathien verteilt.
Viele von der deutschen Mannschaft, weil die auch bei uns wohnen, ab und an sind genauso unsere Freunde und wir stehen mit ihnen in Kontakt. Aber jetzt sind die Schweizer unser Team und das bleibt jetzt einfach so.
Die Schweizer Mannschaft wohnt schon seit über 10 Jahren bei Claudia, wenn sie in Oberstdorf sind. Das Verhältnis zum Team beschreibt sie selbst so.
Herzlich, familiär, freundschaftlich und immer offen. Jetzt heute zum Beispiel kommt dann Dario Colonia und wann immer er bei der Türe reinkommt, sagt er zu mir, Claudia, jetzt bin ich wieder daheim.
In den letzten Wochen, bevor die Teams aus aller Welt nach Oberstdorf angereist sind, gab es rund um den Ort noch Diskussionen darüber, ob eine Weltmeisterschaft während der Corona-Pandemie gut für Oberstdorf ist.
Wir haben Schiss, dass wir uns mit der Weltmeisterschaft, von der wir nichts haben, die Seuche ins Dorf holen. Es ist doch pervers, wenn alles stillsteht und wir hier ein Fest des Sports feiern wollen.
So lässt sich Jürgen Jakob Reisiegel von der Allgäuer Zeitung zitieren. Er selbst führt mehrere Hotels in Oberstdorf. Reisiegel forderte eine Absage der Weltmeisterschaft. Claudia wurde auch in der Zeitung zitiert. Sie war gegen eine Absage, weist allerdings auch auf ein anderes Problem hin.
Es genügt nicht, wenn die ganzen Akkreditierten peinlich genau getestet werden und wir dann zum Beispiel im Hotel keine Reglements, verpflichtende Reglements haben, uns auch in dem Modus oder zumindest annähernd in dem Modus, wie auch immer, mitzutesten.
Der Veranstalter antwortete auf solche Forderungen nach Reglements, dass es keine Handhabe gäbe, den Oberstdorfer Hoteliers strenge Vorgaben zu machen. Immerhin wurde wenige Tage vor der Eröffnung der WM ein mobiles Testzentrum für eben HotelmitarbeiterInnen eingerichtet. Claudia hat sich gemeinsam mit dem Schweizer Verband frühzeitig um ein sicheres Testsystem für ihre MitarbeiterInnen gekümmert. Sie fühlt sich sicher. Aber was macht man denn mit dem Schweizer Team isoliert am Schwand?
Ja, vor, ich glaube, 4 Wochen tolle Schneebar gebaut. Weil wir gedacht haben, wir machen abends irgendwann einmal so einen Empfang draußen und ein paar Fackeln und Party oder vielleicht kleine Rodelbahn. Alles, was wir gemacht haben, ist jetzt weg. Also jetzt können wir vielleicht Sommerrutsche machen oder keine Ahnung.
Auch im Langlauf waren heute keine leichten Bedingungen. Der Schnee ist wieder zurückgekommen. Und vor allem die Schweizer haben heute auch eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Oder was sagst du, Moritz?
Ja, ich glaube, die liebe Claudia kann sehr happy sein. Mit der Schneebar wird es jetzt vielleicht doch schwierig, so viel, also ja. Es war ja davor schon alles weggeschmolzen, das wird vielleicht Drecklerei, aber mit der Leistung in der Schweizer kann man heute auf jeden Fall zufrieden sein, wenn man es denn mit dem Schweizer Team hält.
Absolut, aber das war heute schon wieder ein ganz, ganz komisches Rennen. Also ich muss sagen, ich wäre heute nicht gerne gelaufen, es sah extrem langsam aus. Dichter Schneefall, viele haben ihre Brille weggeworfen, weil die natürlich angelaufen ist und dann siehst du sowieso nichts mehr. Und gerade zu Beginn hat man schon eine sehr, sehr komische Szene gesehen. Cherwotkin, der Russe, hat von Anfang an Tempo gemacht, ist sehr offensiv angegangen, hat gleich eigentlich eine Lücke zum restlichen Feld gemacht. Und ich habe mich dann beim restlichen Feld so gefragt, will da eigentlich niemand mal die Initiative übernehmen? Die haben sich alle irgendwie immer so ein bisschen angeschaut, so, ja, hast du Bock, Führungsarbeit zu machen?
Ja.
Nee, also ich habe eigentlich keinen Bock. Hast du Bock, Führungsarbeit zu machen? Nee, ich habe eigentlich auch keinen Bock, Führungsarbeit zu machen. So, ja, dann lassen wir Jawotkin halt laufen, ne?
So wie, also so wie, so ein bisschen, hatte ich auch den Eindruck, wie in der NOKO. Wir hatten es davon.
Ja, ganz genau.
Aber heute war es auch sehr bildlich, das zu verstehen, was du gerade verbalisiert hast. Einmal am Egelhügel, wo sie wirklich kurz stehen oben in der Kurve und so, wer macht jetzt? Das war wirklich, und da dachte ich mir auch, Heideblitz, das kann doch nicht sein. Und du meintest davor noch, wenn das mit Paul Goldberg schief geht, dann ist aber in Norwegen was los. Und da dachte ich mir zwischenzeitlich kurz, hä? Norway is the new Sweden?
Ja, das wäre ein guter Folgentitel gewesen heute. Aber es ist wirklich so. Ich habe mich gefragt, warum sie Goldberg heute aufgestellt haben, weil zum Beispiel ein Krüger eigentlich auch gute Leistungen gebracht hat und keinen Platz in der Staffel bekommen hat. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, hätte das heute nichts, also wäre das heute nichts mit Gold geworden, dann hätte es da sicherlich ordentlich gekocht.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Ja, Paul Goldberg, die Norweger, wie gesagt, es sah wirklich bei Paul Goldberg aus wie bei den Schwedinnen gestern, dass man dachte, Heideblitz, der vermeintliche Favorit, verliert, also lost hier komplett ab.
Ja, komplett. Ich finde, du hast ihn auch kein einziges Mal irgendwie agieren sehen, wie man es eigentlich von den Norwegern gewöhnt ist.
Ja.
Sondern er musste immer nur auf die Stärken von den anderen irgendwie reagieren. Und er hatte eben dann auch schon auf den Russen eine Minute Rückstand nach dem ersten Wechsel.
Ja, und dann da hat sich's doch gedreht. Und da fand ich, können wir mal kurz die Schweizer mitloben und auch den Mann, auf den ich einfach, weil man es muss, große Stücke setze für Sonntag. Ivo Niskanen und Dario Colonia, würde ich mal sagen, sind dann doch auch, haben einen großen Anteil an dem Rennausgang heute. Und was sagst du denn wenn wir gerade noch bei den Klassikläufern sind, was sagst du denn zum Auftritt von Jonas Dobler und Janosch Broger?
Also ich muss sagen, Jonas Dobler hat mir extrem gut gefallen heute. Ich finde, er ist wirklich super auch im Verfolgerfeld drin geblieben, hat sich gut platziert. Janosch Broger musste dann leider abreißen lassen, hat dann schon auch gut verloren. Ich glaube, es waren dann beim zweiten Wechsel schon über eine Minute, weil Norwegen hatte ja dann eben auch wieder aufgeholt auf Russland. Aber ich glaube, er hatte vielleicht auch nicht ganz das gute Material, wie zum Beispiel Jonas Dobler hatte.
Also ganz schwere, große Aufgaben heute wieder für die Service-Teams. Und man hat es durchaus auch gesehen, Coco, dass da ganz unterschiedliche Herangehensweisen heute auch waren. Also man meinte in der ersten Runde zum Beispiel, dass bei den Deutschen die No-Wax, also kein Wachs, nur ein gewisses Aufrauen des Belags und so einer Grundwachsschicht, soweit ich das weiß, bin ich jetzt auch nicht der vollkommen richtige Ansprechpartner, drauf, dass das der Way to go ist versus die Norweger, die wohl gewachst hatten, bei denen eben Paul Goldberg das gar nicht funktioniert hat. Ja. Und dann sah das aber schon wieder anders aus, eben bei Janosch Broger. Er meinte danach, am Material lag es nicht. Aber das ist natürlich auch bei solchen Bedingungen und boah, das ist dann wirklich auch unangenehm zum Anschauen. Ich glaube, für jeden Menschen, der sich schon mal auf so einem Schnee hat bewegen müssen mit Langlaufski oder generell mit Wintersportgeräten, das ist dann wirklich kein Spaß. Also das macht für mich dann tatsächlich, das finde ich dann doch amüsant, so die Zwischenbeziehungen zwischen selber Sport machen und Sport gucken, das nimmt einen, oder? Also es nimmt einen doch so mit, dass einem das, keine Ahnung, man es tut einem so richtig leid teilweise zwischendurch, dass die sich da so abquellen müssen, weil man genau weiß, wie scheiße diese Bedingungen sein müssen.
Ja, voll, es sah auch wirklich nach richtiger Qual aus heute. Also die sind ja schnell gelaufen, aber die sahen einfach auch im Fernsehen extrem langsam aus.
Es war auch ein sehr langsames Rennen.
Ja, ich glaube, im Klassischteil 27,5 Minuten für die 10 Kilometer und im Skating waren es, glaube ich, sogar 28.
Ja. Ja, weißt du,
also was? Schon extrem langsam.
Weißt du, wozu das geführt hat? Das hat im ZDF dazu geführt, dass sie Tobi Angerer eigentlich noch haben wollten an der Moderatorenposition im Langlaufstadion. Und okay. Das dann aber nicht mehr geklappt hat, weil sie zu heute weiterschalten mussten, weil die Sendung so lang ging.
Ach stimmt, ja irgendwann haben sie dann, ja stimmt. Ja, das habe ich schon wieder gar nicht richtig mitbekommen, weil ich Eurosport geschaut habe.
Ja, haben uns wieder gut aufgeteilt heute.
Ja, das stimmt.
Aber dann lass uns. Am Ende des Tages finde ich nämlich dieses Rennen, es war sehr lange Zeit sehr komisch zuzugucken, aber es hat ja am Ende dann doch genau das gebracht, was man eigentlich sehen will.
Ja, voll.
Also das wirklich Duell Bolschunow-Klabo zugespitzt auf die letzte Runde. Und da, wie beim letzten Rennen auch schon, die Frage, Coco, war Bolschunow einfach zu fertig, weil er 30 Sekunden aufholen musste?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mich das zwischenzeitlich auch gefragt, weil ich glaube, also Klebo wusste ja, dass Bolschunow rankommen wird. Ich denke, darauf hat er sich vor dem Rennen schon mental darauf eingestellt. Und ich glaube auch, dass Bolschunow jetzt nicht mit Gewalt versucht hat, an Klebo ranzukommen. Aber was, glaube ich, jeden gewundert hat, ist, dass Bolschunow keinen Antritt am Burgstall gesetzt hat.
Das ist nämlich genau der Punkt. Das muss man vielleicht damit zur Einordnung dazu sagen, weil Klebo hat gar kein so großes Problem damit, glaube ich, Entschuldigung, dass Bolschunow an ihn rankommt, weil je später es zu dieser Auseinandersetzung kommt, umso größer sind die Vorteile halt doch eben beim Sprinter Klabo. Und das hat mich echt auch gewundert, dass er diese Attacke nicht gesetzt hat und drum eben die Frage, war er einfach dann doch nicht, hat es dann doch nicht mehr gereicht von den Körnern her. Und dann am Schluss, es war wirklich ein Traum. Sie kommen das letzte Mal an diesen Egli-Hügel, den man noch eingebaut hat. Sie stehen da beide, es geht ja auch nicht mehr so weit hoch, aber du wartest auf diese Attacke aus dem Nichts von Klabo und dann souverän fährt er das Ding nach Hause und die Norweger gewinnen vor Russland und den Franzosen. Und die, muss ich sagen, haben mir auch, also von vorne bis hinten eigentlich sehr, sehr gut gefallen und sind ja vielleicht auch ein bisschen das, was die Deutschen bei dieser WM gerne gewesen wären.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich glaube, Deutschland hat schon insgeheim ein bisschen mit der Bronzemedaille geliebäugelt. Also ich glaube, da war schon ein kleiner Hoffnungsfunke war schon da. Vor allem, wenn man mal überlegt, in Lahti, da gab es ja auch eine Staffel. Und wenn man mal überlegt, Russland 1 wurde mit Bolschunow disqualifiziert. Russland 2 ist dann eben aufgerutscht, aber die hätte es ja bei der WM eben nicht gegeben. Die Franzosen waren erst gar nicht dabei und dann wäre Deutschland rein theoretisch Dritter geworden.
Das ist aber jetzt schon sehr theoretisch.
Ja, das ist jetzt sehr theoretisch, ja. Ich weiß. Aber es hat zum Beispiel auch Jochen Behle heute auf Eurosport gesagt. Es ist ganz theoretisch, aber wäre cool gewesen. Aber wie gesagt, ich habe mich unfassbar für die Franzosen gefreut, weil die sind da im Ziel dann rumgehüpft, haben die Stöcke weggeschmissen.
Da war wirklich Party.
Es war richtige Party und es ist einfach so schön zu sehen, wenn sich wirklich ein Team über eine Medaille freut, weil bei den Norwegern ist es mittlerweile einfach schon so normal, dass sie Gold holen. Aber was ich auch eine coole Szene fand, war, als Klebo dann über die Ziellinie gelaufen ist und mit was für einem Grinsen. Also ich finde, du hast ihm richtig angesehen, ja, Bolschunow hätte es eigentlich besser wissen müssen.
Ja, ja.
Also es war eigentlich klar, dass wenn Bolschunow nicht den Antritt setzt, dann wird Klebo das machen am Ende.
Ja, es lief genau so. Er ist so, kennst du dieses, bist du ein bisschen firm, was die Avengers angeht?
Boah, nee,
oder halt
nicht.
Die Marvel-Reihe. Aber vielleicht hast du das Meme schon mal gesehen mit Thanos so. Es war nämlich perfectly balanced is all things should be. Da gibt es so ein Meme. Es war so, an dieses Grinsen habe ich ein bisschen daran erinnert. So. Es lief genau so, wie er es haben wollte.
Ja, voll.
Und ja, unglaublich. Ich möchte wieder einmal sagen, dass ich sehr cool fand, dass Friedrich Moch dabei war, dass man ihn auch Schluss laufen lässt. Und ich finde, er hat das großartig gemacht und zeigt einfach nach wie vor, dass das mit Sicherheit eine der Hoffnungen ist für die nächsten Jahre aus deutscher Sicht. Und ich würde die WM vielleicht trotzdem nicht ganz als Misserfolg verbuchen für das deutsche Team, also jetzt insgesamt betrachtet. Und also vielleicht eigentlich ganz gute Grundvoraussetzung für die nächsten Großveranstaltungen, der Punkt jetzt.
Ja, ich glaube auch, dass das deutsche Team unfassbar aus dieser WM lernen wird oder auch gelernt hat. Und ich glaube auch, dass es die vor allem mental nur noch stärker macht und dass da jetzt auch noch mehr Motivation für den Sommer da ist, noch härter zu arbeiten.
Und wie gesagt, bei den Damen, da ist man ja eh so vielleicht doch einen Schritt weiter. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, weil morgen ist 30 Kilometer Damen klassisch und, so wie es aussieht, sind wahrscheinlich die Bedingungen morgen, über die wird schon so viel gesprochen. By the way, das war echt eins der ganz großen Themen. Das dann doch immer, da bin ich ein bisschen bei dem Kumpelfilm, mit dem ich es davon hatte, dann doch immer ein bisschen schade, wenn das ein großes Thema ist bei so Großveranstaltungen. Egal, morgen sollen die Bedingungen nämlich zum ersten Mal im Langlaufstadion Merit gut sein.
Ja, morgen steht im Langlaufstadion eben nicht nur der 30 Kilometer Lauf der Damen an, sondern auch der Teamsprint der nordischen Kombinierer, wo eben Erik Frenzel und Fabian Riesler laufen werden. Und am Abend gibt es dann noch das Teamspringen.
Wie gesagt, auch da sind wir sehr gespannt. Da hat sich doch ein bisschen was getan in dem, was man so erwarten kann. Und es gibt viel zu besprechen.
Ja, ich denke auch.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt noch zweimal. Und ich hab Bock, Coco.
Ja, ich hab auch Bock.
Bis morgen.
Die zweimal rocken wir noch.
Safe.
Ciao.
Ciao.